wenn man sich die klassischen Chips anschaut, dann erkennt man sehr schnell, dass eigentlich 99% der Rechenleistung verbrannt werden beim Hin- und Herschieben von Daten zwischen dem Prozessor und dem Speicher. Und die neuromorphen Chips, die versuchen jetzt, das zu optimieren. Die versuchen sozusagen, den Prozessor und den Speicher immer näher zusammenzubringen. Und die sind jetzt schon so gut in ihrer Performance, in ihrer Leistungsfähigkeit, dass sie nur noch 30% der Rechenleistung benötigen, um eben Daten zwischen Prozessor und Speicher hin und her zu schieben.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Heute mit einer Live-Aufnahme vom Machen-Festival in Leipzig. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Heidemarie Krüger. Heidi forscht nicht nur an quantenoptischen Detektoren an der Friedrich-Schiller-Universität in der Optikstadt Jena. Nein, sie entwickelt und baut auch noch neuromorphe Chips in ihrem Startup Techifabs. Das ist eine Ausgründung aus dem Helmholtz-Zentrum in Dresden-Rossendorf in der Mikroelektronikstadt Dresden. Was sind neuromorphe Chips überhaupt? Was können die besser als die klassischen aus Silizium? Und was hat das alles mit Edge Computing zu tun? Das waren viele Fachbegriffe. Wir sind jetzt neugierig, wie Heidi die uns erklärt. Und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielen Dank, Heidi.
Vielen Dank für die Einladung noch einmal zu diesem Podcast. Ich bin ganz aufgeregt. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich an einem Podcast teilnehmen darf.
Im Ernst?
Im Ernst.
Das
und ich
wird nicht wehtun, das verspreche ich dir. Fangen wir einfach mal mit den technischen Grundlagen an. Was sind überhaupt diese neuromorphen Chips, über die ja viel gesprochen wird und auch von gelegentlich von Menschen, von denen man den Eindruck hat, die wissen selbst nicht so genau, was das ist.
Genau. Ja, also neuromorphe Chips werden heute als Synonym für kleine Rechner verwendet, die versuchen, die Funktion unseres menschlichen Gehirns nachzuempfinden. Wenn wir uns mal anschauen, wie wenig Rechenleistung ein Gehirn benötigt, um zu funktionieren, das sind 20 Watt. Rechenleistung. Und dann schauen wir uns an, was neuromorphe Chips verbrauchen an Rechenleistung, die zum Beispiel einen humanoiden Roboter steuern. Und diese neuromorphen Chips, also sozusagen künstliche, nachempfunden dem menschlichen Gehirn, künstliche Chips, die verbrauchen ungefähr 500 Watt. Und jetzt kann man das mal ins Verhältnis stellen, 20 Watt zu 500 Watt. Und dann fragt man sich natürlich, was ist denn mit diesen neuromorphen Chips los, dass die so viel mehr Rechenleistung benötigen, als jetzt unser menschliches Gehirn, um zum Beispiel so einen humanoiden Roboter zu steuern? Und da lohnt es sich, etwas genauer hineinzuschauen, wie die Daten in einem menschlichen Gehirn verarbeitet werden und wie die Daten in typischen neuromorphen Chips verarbeitet werden.
Okay, aber dann ganz kurz dazwischen gefragt, der neuromorphe Chip, der ist ja schon ziemlich energieeffizient. Also wenn ich diesen humanoiden Roboter mit klassischen Silizium-Chips, also die in unseren Handys drin sind oder die in unseren Computern drin, betreiben wollte, um die gleiche Rechenleistung zu erbringen, dann bräuchte ich ja wieder Faktor 10 oder 100, oder?
Fast. Also man braucht auf jeden Fall wesentlich mehr, wenn man das. Und das auch zu erklären, warum jetzt ein neuromorpher Chip schon besser ist als ein klassischer Chip, um zum Beispiel einen humanoiden Roboter zu steuern, dann schaut man einfach ein bisschen tiefer rein, wie erfolgt in so einem neuromorphen Chip die Datenverarbeitung und was hat sich der neuromorphe Chip in seiner Architektur schon abgeschaut von der Architektur, von dem Aufbau des menschlichen Gehirns.
Genau, nämlich was?
Genau, was. Und da ist es interessant zu schauen, inwieweit ist bei der Datenverarbeitung das Datenprozessieren und das Datenspeichern räumlich voneinander getrennt. Und wenn man sich die klassischen Chips anschaut, dann erkennt man sehr schnell, dass über 90%, also eigentlich 99% der Rechenleistung von klassischen Chips dafür draufgehen, also verbrannt werden beim Hin- und Herschieben von Daten zwischen dem Prozessor und dem Speicher.
Deswegen werden die auch ganz schön warm, ne?
Deswegen werden die so warm und brauchen dann auch Kühlung. Und die neuromorphen Chips, die versuchen jetzt, das zu optimieren. Die versuchen sozusagen, den Prozessor und den Speicher immer näher zusammenzubringen. Und die sind jetzt schon so gut in ihrer sozusagen Performance, in ihrer Leistungsfähigkeit, dass sie nur noch 30% der Rechenleistung benötigen, um eben Daten zwischen Prozessor und Speicher hin und her zu schieben. Also das ist sozusagen der Ansatz, der im Moment in den neuromorphen Chips gegangen wird. Man muss dazu sagen, dass auch für neuromorphe Chips immer noch klassische Siliziumbauelemente zum Einsatz kommen. Und die ideale Lösung wäre natürlich jetzt, wenn man die Funktion von den Komponenten im menschlichen Gehirn, die Datenverarbeitung und Datenspeicherung machen, darstellen könnte, auch mit unseren elektronischen Bauelementen und dann wirklich neuromorphe Chips aufbauen könnte, die an einem Ort eben, so wie das im Gehirn passiert, die Daten verarbeiten.
Was muss passieren, damit das dann passiert?
Ja, damit das dann passiert, muss man nochmal genauer hineinschauen, wie im menschlichen Gehirn die Datenverarbeitung erfolgt. Also welche Komponenten bilden denn das menschliche Gehirn? Welche Komponenten verwendet das menschliche Gehirn, um Daten zu prozessieren und zu speichern? Und uns allen bekannt sind die Neuronen und die Synapsen im menschlichen Gehirn. Und dann ist sozusagen der nächste Schritt, ich gebe schon mal den Ausblick, ich werde es dann noch etwas genauer erläutern.
Ich wollte sagen, du sagst immer, das ist uns allen bekannt, okay, die Namen haben wir schon gehört, aber wie das genau zusammenhängt, das wissen vielleicht nicht alle sofort Bescheid.
Richtig, ich würde bloß mal den Ausblick geben, also die Idee ist es jetzt, solche neuen elektronischen Bauelemente zu entwickeln, die wirklich die Funktionen von Neuronen und von Synapsen emulieren können in ihrer Funktion. Denn wenn man das hat, dann kann man dann auch Daten an einem Ort speichern und prozessieren, also ohne diesen energieaufwendigen Datentransfer. Gut, also schauen wir erstmal an, was machen denn die Neuronen im Gehirn? Und die Neuronen sind verantwortlich für die Signalleitung und Signaltransport und sozusagen auch Verstärkung.
Die Leiterbahnen.
Die Leiterbahnen, richtig. Und diese Neuronen, die haben sehr interessante Eigenschaften, die man emulieren muss. Die Neuronen, die leiten nur die Daten weiter, wenn ein bestimmtes Aktionspotenzial erreicht wird. Also die sind wie so eine Art Schalter. Und das Interessante ist, dass die Neuronen ein Gedächtnis haben in ihrem Schwellenpotenzial, nennt man das. Ne? Wann schalten sie, wann lassen sie die Information durch? Ein Gedächtnis dafür haben, was an Informationen bis zu dem Zeitpunkt, wo dann neue Daten durchgeleitet werden sollen, schon an Daten durch dieses Neuron geflossen ist. Und je nachdem, welche Daten bis zu dem Zeitpunkt durch das Neuron geflossen sind, verändert sich kontinuierlich diese Schwellenspannung, ab der dann Daten, die jetzt aktuell ankommen, weitergeleitet werden. Das heißt, Neuronen haben die Eigenschaft, ein Gedächtnis zu haben, was ist bis dahin passiert, und sie adaptieren ihre Schwellenspannung. So. Und jetzt schauen wir mal in die Silizium-Bauelemente-Technik. Und dort gibt es auch ein Bauelement, was sozusagen durchlässig wird, ein Schalter, der kontrolliert wird über eine Spannung, also ich nenne jetzt mal den Namen, das ist der Transistor. Der Transistor hat drei Anschlüsse. Der hat quasi den Gate-Kontakt. Dort legt man die Kontrollspannung an. Und dann gibt es einen Source- und Drain-Kontakt. Da fließen sozusagen die Datenströme durch. Und also das gibt es quasi schon, diesen Schalter, nur mit dem Unterschied, dass diese Silizium-basierten Transistoren nicht ihre Schwellspannung verändern können. Also egal, wie viele Daten bis zu einem gewissen Zeitpunkt dort durchgeflossen sind, die Schwellspannung ist fixiert, die wird bei der Herstellung dieser Silizium-Transistoren fixiert. Das heißt, also Blick auf Stand heute, es gibt bei uns in der elektronischen Bauelemententechnik, gibt es ein Bauelement, was eine Schwellspannung aufweist, was Daten durchlässt, wenn sozusagen ein Steuerpotenzial über diese Schwellspannung hinwegreicht, aber die Schwellspannung lässt sich nicht konfigurieren.
Verstanden. 0 oder 1, nur wenn ein bestimmter Schwellenwert erreicht
Richtig.
Wurde.
Richtig. So. Also das ist sozusagen, da sieht man schon die erste Aufgabe, was muss man denn entwickeln. So, und jetzt gehen wir nochmal zu der zweiten Komponente im Gehirn zurück, das sind die Synapsen. Die Synapsen sind ja die Verbindungsstücke zwischen jeweils zwei Neuronen. Und die Synapsen, die haben die Eigenschaft, ihre Durchlässigkeit für Informationen zu verändern, auch in Abhängigkeit davon, was bis zu dem entsprechenden Zeitpunkt schon an Informationen durch die Synapsen gegangen ist. Was sie gelernt haben. Und die Synapsen modulieren sozusagen den Informationsfluss durch die Neuronen und zwischen zwei Neuronen. Auch diese Synapsen können ihre Durchlässigkeit verändern. Also das nennt man dann in unserer Sprache der Mikroelektronik, nennen wir das Widerstand für einen Informationsfluss. Also wenn der Widerstand klein ist, dann lassen sie halt viele Informationen durch. Und wenn der Widerstand groß ist, dann lassen sie wenig Informationen durch. Und es gibt in der Mikroelektronik schon ein äquivalentes elektronisches Bauelement, dessen Widerstand sich einstellen lässt, nicht flüchtig. Und dieses Bauelement, das heißt Memristor. Also das ist ein englisches Wort, das steht für Memory und Resistor, also Gedächtnis und Widerstand. Und das ist ein Bauelement, welches ein passives ist und sich einreiht in diese Gruppe der nun vier passiven Bauelemente. Also Widerstand, das ist der normale Widerstand, der kein Gedächtnis hat, Spule, Kapazität und Memristor. So. Und da haben wir im Moment folgenden Stand der Technik. Es gibt Memristoren, wo man den Widerstand einstellen kann. Aber das funktioniert leider nur digital. Also nicht so schön kontinuierlich und analog und feintunig, wie man das von den Synapsen, also von diesen Verbindungsstücken zwischen den Neuronen kennt. So.
0, zack, 1.
Ja, oder ein bisschen was dazwischen, aber das ist nicht so feintunig, wie man das benötigt.
Okay.
So. Ja, und damit ist eigentlich, denke ich mal, so die erste Frage von dir insoweit erstmal der Rahmen dafür die Antwort gesteckt.
Okay, also, das waren jetzt einfach die Grundlagen.
Genau.
Und, ja. Was heißt das jetzt in der Praxis? Also
in der
quasi
Praxis, genau.
Gibt es diese Dinger schon? Oder ja, es gibt sie.
Ja,
wo also, sind sie schon im Einsatz? Wie weit ist die Technologie? Es ist ja per se auch kein ganz junges Konzept. Das ist ja
richtig, was
theoretisch schon lange existiert.
Genau.
Also, genau. Nehmen wir uns jetzt mal mit in die Praxis. Wo gibt es heute neuromorphe Chips? Wo steht die Entwicklung?
Genau. Also neuromorphe Chips gibt es, würde ich jetzt sagen, schon überall. Die sind im Einsatz. Und das sind diese neuromorphen Chips, die mit herkömmlichen Mikroelektronik-Bauelementen, herkömmlichen Transistoren, Siliziumtransistoren, die Neuronenfunktion emulieren und die mit herkömmlichen Memristoren die Synapsenfunktion emulieren.
Okay, gibt es sie in unserem Handy?
Nein, noch nicht.
Warum nicht? Und wo gibt es sie?
Also. Okay, genau. Sehr, sehr schnell gefragt, weil sozusagen es noch nicht überzeugend genug ist, dass diese Energieeinsparnis, die man mit diesen Chips erreicht, wirklich den Aufwand motiviert, dort eine völlig neue Computerarchitektur jetzt schon zu implementieren. Also man kommt quasi noch mit den etablierten Lösungen sehr gut aus. Man benötigt da eigentlich eine sozusagen disruptive Lösung für die neuromorphen Chips, damit die dann wirklich auch richtig zum Einsatz kommen und damit wirklich diese Hemmschwelle, eine neue Technologie einzuführen, dann auch wirklich überwunden wird, dass die Motivation groß genug ist.
Okay, Sprünge mögen wir bei der Bundesagentur
und,
für Sprunginnovation.
Das ist sozusagen ja auch der...
Und meistens hat man die ja
in
bestimmten Anwendungsszenarien, in bestimmten Anwendungsfeldern hat man die ja schon.
Genau. Also
wo gibt es die heute
genau,
schon?
Genau, es gibt schon lange die Suche nach Memristoren, also ich komme jetzt mal auf diesen Begriff zurück, deren Widerstand sich feintunig, analog einstellen lässt.
Mhm.
Ja? Und da gibt es sehr, sehr viele Arbeitsgruppen, die dort gesucht haben und auch weiterhin suchen. Und wir hatten halt Glück. Also sage ich mal, meine Arbeitsgruppe damals am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf hatte unheimliches Glück, weil wir in einer Materialklasse nach einem Material für solche Memristoren gesucht haben, die ungewöhnlich war. Kann man sagen, das ist ein Bismuteisenoxid. Ja? Und dieses Bismuteisenoxid, wenn man dort zwei Kontakte ranbringt, ja, dann hat man einen Memristor, dessen Widerstand sich analog, feintunig, nicht flüchtig einstellen lässt und der exakt und ressourceneffizient die Funktion von den künstlichen Synapsen emuliert.
Mhm.
So, das war das Erste. Das Zweite ist, da haben wir gedacht, naja, wenn sich das so schön einstellen lässt, so analog und feintunig, warum schauen wir uns denn nicht mal die Transistorfunktion an? Weil man braucht ja für den neuromorphen Chip auch Neuronen mit einer konfigurierbaren Schwellspannung. Und das hat etwas länger gedauert. Also jetzt mache ich mal einen Zeitsprung. Also die Entdeckung des Materials für die künstlichen Synapsen, also für diese Memristoren, das war schon 2011 am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Und dann kam die Sprint und hat gesagt, ach, das ist doch eine Sprunginnovation, wenn ihr das so feintunig einstellen könnt. Dann haben wir die Techifab gegründet, das war im Jahr 2021. Also hier sieht man mal die langen Zeiträume. Und dann erst Ende letzten Jahres waren wir in der Lage, auf der Basis derselben Materialplattform, also diesem Bismuteisenoxid, auch einen Transistor zu entwickeln, dessen Schwellspannung sich feintunig analog einstellen lässt. Das heißt, wir haben jetzt beide Komponenten da zur Hand, um neuromorphe Chips so aufzubauen, also aus neuen Bauelementen, disruptiven Bauelementen, die eben exakt die Funktion des menschlichen Gehirns emulieren und damit auch an einem Ort ohne Datentransfer die Daten verarbeiten und speichern können.
Hat euer Chip den Sprung aus dem Labor schon geschafft?
Da müssen wir zwei Unterscheidungen sozusagen treffen. Das eine ist die Herstellung. Das können wir hier sehr gut beantworten. Also die mit Unterstützung von der Sprint, die eben gesagt hat, das ist Deep Tech. Wenn wir jetzt hier nichts tun, dann wird das nie was, sozusagen die Herstellung zu entwickeln.
Ach, so haben wir das bestimmt nicht gesagt. Also wir haben gesagt, wir können bestimmt helfen.
Ja, also das war jetzt vereinfacht gesprochen. Nie was in dem Sinne, wer soll sonst so eine doch signifikanten Mittel in die Hand nehmen und dann so eine kleine Firma unterstützen beim Aufbau einer Pilotlinie, die sozusagen Fab-tauglich ist und die dann auch robust in der Lage ist, diese neuen Bauelemente herzustellen. Also das war quasi Sprint, hat er den Trigger gegeben und das hat uns dann ermöglicht, dort loszulegen. Und jetzt sind wir in dem Stadium, dass wir also robust auf, wir nennen das immer Wafer-Niveau, also große Stückzahlen, dieses Material herstellen können. Und wir sind jetzt erstmal noch in dem Bereich Memristor, also künstliche Synapsen. Das ist sehr gut schon vorangekommen. Und das Zweite sind dann eben die künstlichen Neuronen, also diese Transistoren mit einstellbarer Schwellspannung. Das ist dann der nächste Schritt auch in der Herstellung. Genau.
Habt ihr schon Kunden?
Wir haben Testnutzer für diese künstlichen Synapsen, also für die Memristoren, wie gerade erzählt, die künstlichen Neuronen, das ist
okay,
relativ
was machen diese Testkunden
genau,
damit?
Also genau,
ne, die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, okay, das hört sich alles total spannend an, aber wofür eignet sich das besser als die klassischen Chips, die wir kennen?
Ja, klassische Chips werden ja eingesetzt, um jetzt bestimmte KI-Modelle auszuführen. Wir befassen uns hier mit Datenverarbeitung, mit der Verarbeitung von großen Datenmengen, ressourceneffizient und sozusagen noch unheimlich schnell. Wir haben jetzt den Ansatz gewählt in der Techifab, dass wir erstmal kleine, weniger komplexe Chips zur Verfügung stellen, die relativ einfache Datenverarbeitungsalgorithmen ausführen können. So, und da sind wir im Bereich von dem Datenclustern. Also das wird beim Infrastrukturmonitoring und bei der vorausschauenden Wartung von Maschinen verwendet. Das lässt sich sehr schön auf so einem einfachen, sage ich mal, Chip mit Memristoren, mit unseren Memristoren implementieren. Und jetzt in einem Monat wird das zweite KI-Modell, was schon etwas komplexer ist, nämlich Klassifizierung, zum Beispiel Bilderkennung beim autonomen Fahren, Signalerkennung bei autonomen Anwendungen in Robotik, sozusagen angeboten werden für Testnutzer. Und dann können die quasi auch sehen, wie sozusagen immer komplexere KI-Modelle dann in dieser Chip-Architektur mit den neuen Bauelementen performen und das dann auch vergleichen mit existierenden Lösungen.
Können die neuromorphen Chips das dann nur energiesparsamer oder können sie es auch besser als die NVIDIA-Chips, auf denen diese Modelle heute laufen?
Das ist eine sehr gute Frage, die natürlich auch in der Techifab immer wieder durchdacht werden muss. Also wir haben ja den zeitlichen Startpunkt viel später als NVIDIA mit ihrem jahrelangen Vorlauf.
95 gegründet, ja.
Genau. Und wir 21. Der Punkt ist der, dass wir einfach schauen, Welche Datenverarbeitungsalgorithmen lassen sich, oder wie lassen sich diese Datenverarbeitungsalgorithmen auch vielleicht anders auslegen und anders gestalten im Vergleich zu den etablierten Algorithmen, Datenverarbeitungsalgorithmen, die jetzt fürs Datenclustern und fürs Klassifizieren verwendet werden? Also um konkreter zu werden, im Moment werden ja immer noch Daten hin und her geschaufelt. Nach dem Prozessieren müssen sie im Speicher abgelegt werden und wieder zurück. Und das hat einen großen Einfluss auf den Datenverarbeitungsalgorithmus. Also bis wir das nicht das erste Mal gesehen hatten, dass es schon eine Rolle spielt, ob man so einen Datentransferschritt einbauen muss in der Datenverarbeitung oder nicht. Ne? War mir das auch nicht bewusst, aber da gibt es diesen Begriff der parallelen Datenverarbeitung und der seriellen Datenverarbeitung. Und so ein Datenablageschritt, ja, dieser Datentransfer, den wir ja jetzt nicht mehr brauchen, dieser Datenablageschritt, das ist ein serieller Schritt. Den kann man nicht parallelisieren. Der kostet sozusagen extrem viel Rechenzeit, also das, weil man den muss man gehen. Ne? Das ist wie so ein Nadelöhr und dann kann man wieder parallelisieren. Mhm. Und wenn man aber sozusagen diesen Datenablageschritt nicht braucht, dann kann man eben andere sehr hochparallele Datenverarbeitungsalgorithmen implementieren in dieser Hardware. Das ist sozusagen der Vorteil, den wir sehen und den wir sozusagen auch jetzt herausstreichen.
Wir haben alle verstanden, dass du echt ganz tief aus den Salzminen der Datenwissenschaft kommst. Warum wurdest du Wissenschaftlerin? Und warum machst du jetzt erstmal wissenschaftlich das, was du wissenschaftlich machst?
Also am Anfang, als ich mich für das Studienfach Physik entschieden hatte, ja, da war ich eigentlich eingeschränkt an der Optik interessiert. Und da hatte ich mir dann Leipzig ausgewählt und dort gab es eine Studienrichtung Optoelektronik und das war sozusagen genau mein Ding. Und dann wurde ich immer mehr interessierter mit optischen Methoden, kann man Materialien charakterisieren. Da habe ich mich dann angefangen für Materialien zu interessieren. Also was haben die für optische Eigenschaften? Aber das ist ja nicht alles bei Materialien. Die haben ja auch Transporteigenschaften, sogenannte elektrische Eigenschaften. Und da wurde dann so mein Interesse geweckt für die Charakterisierung von Materialien, von deren optischen und elektrischen Eigenschaften. Und dann ging es immer weiter, also ist schon mal ein bisschen weiter weg von der Forschung, wofür kann man denn das nutzen? Ne? Also wofür nutzt man denn Materialien mit einer bestimmten optischen Eigenschaft, mit einer bestimmten elektrischen Transporteigenschaft? Und das ist dann so der Weg in die Materialforschung, ne? Immer mit diesem Fokus, wofür kann man das nutzen? Und 2007 da waren wir schon am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, da gab es einen großen Aufruf. Entwickelt neue Materialien für Speichertechnologien. Das war der Aufruf. Und das war auch der Punkt, wo wir angefangen haben, eben in dieser vorhin erwähnten neuen Materialklasse zu suchen, nach einem neuen Speichermaterial. Und da kam dann der Memristor raus, diese Plattformtechnologie. Genau, das war so die Geschichte.
Und wann kam für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, die Erkenntnis reicht nicht, jetzt muss ich das Ganze auch noch entwickeln und produzieren?
Ja, also dieser Punkt, der kam relativ spät. Es ist sehr häufig, dass Forschungsergebnisse also wirklich schön sind und auch dann, sage ich mal, den Schwerpunkt auf Visionen haben und Ideen. Ne? Also was jetzt kann man damit machen? Aber für mich war so der Punkt, das erste Mal, wo ich dachte, naja, jetzt müsste man es eigentlich wirklich mal nutzen, als mein Team und ich mir überlegt haben, wie nutzt man denn das jetzt für die Datenverarbeitung? Welche Algorithmen kann ich jetzt wirklich dort implementieren, wenn ich diesen seriellen Datenverarbeitungsschritt der Datenablage nicht mehr brauche? Also das war dann so der Punkt, wo ich merkte, jetzt wird's konkret und praktisch. Also dann haben wir uns dann beschäftigt mit Datenverarbeitungsalgorithmen. Wie implementiert man die? Es wurde sozusagen immer praktischer.
Du ja alles noch an der Uni machen. Dann hast du irgendwann gegründet, oder?
Ja, aber das ist schon sehr, sag ich mal, applikationsnah, weil man dann schon noch schauen muss, wer braucht denn jetzt diese Datenverarbeitungsalgorithmen? Man muss auch schauen, welche werden denn überhaupt benötigt. Also das ist schon sehr applikationsnah. Und wird es immer dünner mit den Möglichkeiten dafür, dann auch Fördermittel zu bekommen.
Ja. Verstehe.
Und dann kam dann eben die Möglichkeit zu gründen, weil dort, also mit einer Gründung ist man dann immer sehr nah dran am Bedarf. Welche Probleme müssen gelöst werden? Und das ist eigentlich auch das, was jetzt so der Schwerpunkt der Firma ist, Probleme zu lösen mit der Hardware, die wir haben, und in diese Hardware dann diese ressourcenschonenden Datenverarbeitungsalgorithmen zu implementieren.
Du forschst ja trotzdem weiter und lehrst weiter in Jena. Wie verbindet man dann diese Doppelrolle, Gründerin zu sein und weiter ja auch hoch engagiert in Lehre und Forschung?
Richtig, also die kann man eigentlich ganz, ganz gut beschreiben. Also das war sozusagen der Ausgangspunkt für das, was wir, worüber wir heute sprechen, über die neuromorphen Chips und die neuen Bauelemente, war ja die Entdeckung des neuen Materials, ne? Und dann sozusagen Initiierung, was kann man damit tun, welche Bauelemente baue ich, welche Algorithmen implementiere ich in die entsprechenden Chips. Und das Team ist gebildet, das läuft jetzt. Da brauche ich immer bloß mal so einen kleinen Input nur noch zu geben. Und dann, das ist sozusagen aufgebaut, ne? Dieses Thema, das ist jetzt in der Spur. Und in Jena, das kann ich durchaus auch verraten, da bin ich jetzt schon seit 7 Jahren. Und dort haben wir jetzt auch ein Material sozusagen entdeckt mit seiner Funktion, was eben für diese Quantenoptik extrem interessant ist. Und jetzt hoffentlich geht das etwas schneller, dauert nicht mehr so lange wie damals bei der Entdeckung der neuen Materialplattform für diese neuromorphen Chips. Auch dort ist dann eben die Aufgabe, ein Team aufzubauen, zu schauen, wo kann man das anwenden. Und da sehe ich immer meine Rolle, weil ich bin sozusagen so ein bisschen der Ideengeber. Wenn ich jetzt erkenne, ja, das Material ist interessant, dann versuche ich dann auch zu überlegen.
Du sagst das so nonchalant daher, ja, dann ist das ja auch für die Quantenoptik interessant. Was ist Quantenoptik? Wofür ist das jetzt wieder gut? Wie hängt das mit den neuromorphen Chips zusammen?
Ja, also das hängt letztendlich nur indirekt zusammen. Also im Moment beobachtet man ja, es gibt zwei Rechenparadigmen. Ja? Also es gibt quasi die Quantencomputing und die neuromorphen Rechner. Mhm. Ja? Völlig andere sozusagen Bereiche, weil jeder Rechnertyp so spezialisiert ist zur Lösung von bestimmten Aufgabenstellungen. Ne? Mhm. Und diese quantenoptischen, wir stellen quantenoptische Detektoren her, die in der Lage sind, die Quantenzahl von Photonen zu bestimmen. Sprich die Energie, Drehimpuls und Polarisation. Und das ist eben fürs Quantencomputing perspektivisch dann wichtig.
Der hat ja das gleiche Versprechen, der Quantencomputer, dass er rechnet und er speichert und rechnet auch in einem Schritt, oder?
Also wahrscheinlich ja, also da bin ich nie ganz so genau informiert. Wir haben erstmal nur die Detektoren, was ich zumindest weiß vom Quantencomputing ist, dass das Quantencomputer halt sehr gut parallel rechnen und dann für Optimierungsaufgaben sehr gut geeignet sind. Ja.
Ich habe das aber auch schon richtig verstanden, dass im Grunde das Ziel der neuromorphen Chips auch so etwas ist, wie Spezialisten zu werden. Also das, ne, ähnlich wie bei den Analogrechnern und eben im Unterschied zu den klassischen Computerarchitekturen von Neumann-Architekturen, es eben nicht darum geht, den Alleskönner zu produzieren, sondern einen Chip, der eine relativ klar bestimmte Aufgabe viel schneller, viel energieeffizienter löst, als es der Allrounder macht, richtig?
Richtig, genau. Also das nennt man dann immer KI-Beschleuniger, ne? KI-Accelerators. Und die sind dann entwickelt für die Ausführung von bestimmten KI-Algorithmen.
Genau, also künstlichen neuronalen Netzen, die auf neuromorphen Chips dann trainiert werden. Und das macht ja per se schon alleine Sinn, so wie du vorhin beschrieben hast, was macht neuromorphe Chips aus. Das hat sich ja alles komplett angehört, so wie künstliche neuronale Netze aufgebaut sind mit den Schwellenwerten und den Informationen, die ab einem bestimmten Schwellenwert durchgeleitet werden. Und dass diese Schwellenwerte eben wie im menschlichen Gehirn variabel sein müssen. Korrekt verstanden?
Richtig.
Da bin ich beruhigt. wie sähe denn eine Welt aus, in der neuromorphe Chips richtig viel Mehrwert gestiftet haben? Was würde viel besser funktionieren als heute?
Also die neuromorphen Chips, die stiften ja tatsächlich heute schon den riesen Mehrwert. Also wir nutzen Datenverarbeitung mit KI-Modellen, die auf neuromorphen Chips laufen.
Ja, aber die meisten laufen doch auf einen Nvidia, also das sind doch Nischenanwendungen. Die allermeisten laufen doch auf klassischen Nvidia-Chips.
Das stimmt, richtig. Und wir beobachten aber, dass sozusagen die Datenmengen, die anfallen, die wachsen ja exponentiell. Und wir wollen natürlich diese Ressource heben und auch analysieren und dann für unsere zukünftigen Entscheidungen auch nutzen, wenn jetzt wieder neue Daten anfallen, wie haben wir die einzuordnen. Und ja, wie sähe eine Welt aus, wenn wir diese neuromorphen Chips richtig nutzen könnten? Das ist jetzt fast schon eine Frage, was wünsche ich mir für die Zukunft, wenn dann die neuromorphen Chips dann etabliert sind.
Gut, idealerweise hat ja beides miteinander zu tun. Idealerweise ist es ja ein gelungenes Szenario, über das wir jetzt reden. Ja, ne? Also den zentralen IT-Trend, der dahinter liegt oder den das befüttert, den habe ich ja in meiner Anmoderation genannt. Ne? Also gewissermaßen sehr viel Rechenleistung würde in die Anwenden, ne?
Ja.
An den Rand, an den Edge wandern. Ne? Also das wäre ja
das ist sozusagen
was ein wichtiges Element, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe.
Das ist richtig.
Also was würde das ändern?
Also das, wenn man jetzt erstmal sozusagen über diesen Vorteil von Edge Computing, also sozusagen Datenauswertung, Datenvorverarbeitung an der Kante, also am Sensor sprechen, dann ist dort der Hauptmotivationspunkt, vor allen Dingen, dass man nicht diese riesigen Datenströme hat bis zur Cloud, wo dann die Daten bearbeitet werden können. Also man hat sozusagen eine Echtzeitdatenverarbeitung. Man reduziert auch die Daten, bevor sie in die Cloud kommen überhaupt. Und was auch sehr wichtig ist, gerade wenn es um sensitive Daten geht, dass die dann nicht sozusagen in die Cloud geschickt werden können, sondern erstmal über eine Voranalyse dann erstmal sozusagen reduziert werden und dann kann man sie verschlüsseln und schickt sie dann eventuell raus. Ja, das würde ich jetzt als naheliegenden Vorteil sehen von dem Einsatz von neuromorphen Chips bei Edge Sensorics, also an der Kante. Und natürlich, also Techifab hat auch eine Vision, also wir wollen gerne die Rechenzentren, die ja im Moment noch mit diesen klassischen Rechenbauelementen ausgestattet sind, wo man noch diesen Datentransfer hat, auch bereichern mit unserer Rechenarchitektur, einfach um Energie einzusparen beim Rechnen und auch Rechenzeit einzusparen. Wenn man sich anschaut, also was heute verbraucht wird an sozusagen an Strom beim Rechnen von diesen Rechenzentren, die haben ja weltweit, also ich habe die Zahlen vorhin nachgeschaut, 2025, 2% der Elektrizität wird in diesem Jahr durch die Rechenzentren verbraucht. Davon ist die Hälfte für das Ausführen von KI-Modellen, sprich zum Beispiel zum Training von Large-Language-Modellen. Und wenn es dort gelingt, perspektivisch eine sozusagen Hardware, eine Rechnerarchitektur einzusetzen, die weniger, also einfach weniger Rechenzeit braucht und auch weniger Energie verbraucht für die Datenverarbeitung, das wäre schon ein riesiger Gewinn.
Ne? Ich habe noch zwei Fragen. Die erste ist, wer sind die größten Wettbewerber von Techifab oder anders gefragt? Ne? Dresden baut ja jetzt diesen in der Tat sich gut entwickelten Schwerpunkt in der Chipentwicklung, Mikroelektronik auf. Aber haben wir da eine Chance wiederum gegen die großen, ne, Entwicklungscluster in den USA und zunehmend ja auch in China jetzt?
Diese Art Bauelemente gibt es weltweit nur einmalig. Also wenn man jetzt sozusagen sich auf diese Flughöhe stellt, sagt man, ja, also die Bauelemente gibt es nur sozusagen einmalig auf dieser Welt.
Den Memristor
und diesen Transistor auch. Also diese beiden Bauelemente, die quasi die Funktion von den Komponenten des menschlichen Gehirns emulieren.
Okay.
Perfekt.
Kein Wettbewerber.
So. Also was die Bauelemente betrifft, kein Wettbewerber, aber was sozusagen den Chip betrifft, ne, diese Chips gibt es ja schon, die werden aus klassischen Bauelementen hergestellt, die werden optimiert. Also was den Chip betrifft, ja, was die Komponenten des Chips betrifft, nein, gibt es keine Wettbewerber.
Und das wäre ja genau der Sprung. Ne?
Das ist ja.
Okay, okay, dann habe ich doch noch eine Zwischenfrage.
Gerne.
Was wäre denn dann als wünschenswertes Szenario, wer eure Technologie wirklich aufgreift, um sie dann zu skalieren, in weltweit in Chips reinzukriegen?
Also da haben wir ja zum Glück in der Techifab auch dieses Business, also Geschäftsmodell Entwicklungsteam, ne? Und dieses Team, zu dem, was ich sozusagen, wo ich auch meinen Input gebe, hat jetzt als optimales Szenario Folgendes gemalt. Also wir wünschen uns jemanden, der gemeinsam mit uns solche neuromorphen Chips für seine Applikation entwickelt, sodass dann später, also richtig groß sozusagen Tester, Großnutzer, die sagen, ja, wir gehen diesen Weg mit, weil es ist ja schon ein langer Weg, ehe man dann etablierte Lösungen für neuromorphe Chips ersetzt durch auch eine neuromorphen Chips mit neuen Bauelementen. Na, da muss man relativ viel neu entwickeln. Also da wünschen wir uns ein, zwei große Player, die auch diese Geduld haben, aber auch diese Vision mittragen, die wir haben. Und das ist Best-Case-Szenario.
Okay, aber das wäre eher sowas wie ein Automobilhersteller, der das autonome Fahren damit entwickeln wäre. Es wäre jetzt nicht ein Chip-Hersteller. Es wäre jetzt nicht Nvidia oder TSMC
also
oder so.
Das ist tatsächlich, beide Richtungen sind möglich, also weil ja die ja dann auch ihre Netzwerke haben an Abnehmern. Und wenn jetzt so ein Chip-Hersteller sagt, ja, könnten wir uns vorstellen, das sozusagen bis zu einem Produkt zu entwickeln, dann ist das natürlich auch eine schöne, optimale Lösung.
Jensen Huang, falls du zuhörst. Es gibt da so eine Adresse in Dresden, die wäre vielleicht ganz interessant. Meine letzte Frage, die stelle ich allen meinen Gästen, ist immer die gleiche. Du weißt, welche kommt. 2050, 25 Jahre von heute. Welche Sprunginnovation, die jetzt nichts mit neuromorphen Chips und mit Quantenoptik zu tun hat, würdest du gerne für dich, dann für deine Lieben, vielleicht deine Kinder dir dann wünschen?
2050, habe ich schon mal vorhin ausgerechnet, wie alt ich dann bin. Was brauchen wir? Also was brauchen wir als Menschheit? Das ist so eine Frage, die betrifft uns eher so als Menschheit. Und was mich umtreibt, ist letztendlich unser Umgang, unser heutiger Umgang mit Daten. Also wir haben riesige Datenmengen. Wir nutzen diese Daten, um neuronale Netze zu trainieren. Ne? Und das ist im Moment aus meiner Sicht am Anfang, was sozusagen den Stand der Algorithmen zum Training von solchen neuronalen Netzen betrifft. Also ich will da noch mal ein bisschen mehr ausholen, weil ich denke, das kann auch eine große Gefahr bergen, dieses Weiterverwenden von etablierten Algorithmen beim Training von neuronalen Netzen. Beim Training kann man nämlich als Trainierer eingeben, wie das neuronale Netz sozusagen lernen soll. Ja? Und das ist, das kann gut sein, also wenn der Trainierer sozusagen objektiv ist, aber der kann natürlich auch subjektiv dann bestimmte Datenuntermengen dann bevorzugt zum Training verwenden. Und das ist tatsächlich, da ja diese neuronalen Netze da noch eingesetzt werden in Entscheidungsfindungen, die recht kritisch sein können, ist das tatsächlich eine Gefahr für uns, wenn wir uns dann perspektivisch immer mehr auf neuronale Netze verlassen, die letztendlich nicht transparent trainiert sind. So. Und da ist meine Vision, also da sozusagen denke ich immer mehr drüber nach, wie müssten denn solche Algorithmen aussehen, die transparent sind, die nicht darauf abzielen, eine optimierte Lösung, also ich spreche jetzt mal in diesen Worten, also eine optimierte Lösung des Trainings zu finden, sondern eine exakte Lösung. Eine exakte Lösung des Trainings. Und dafür, denke ich, benötigt man ja Algorithmen, die in der Lage sind, exakte Lösungen zu finden und nicht nur optimierte Lösungen. Hätte dann noch einen weiteren Vorteil, also wenn man jetzt so einen Algorithmus hat, kann man dann viel schneller, also wie bei einer Multiplikationsaufgabe, ist auch klar. Ne? Also da gibt es eine Lösung bei einer Multiplikation, die ist exakt. Ne? Also da will ich keine optimierte Antwort haben, eine approximative, sondern eine exakte Antwort. Bei der Multiplikation weiß man den Algorithmus, wie das geht, und es geht dann halt schnell. Und so stelle ich mir das vor bei dem Training von solchen neuronalen Netzen mit riesigen Datenmengen. Die Antwort ist klar, man sucht sozusagen die exakte Lösung, also die beste Lösung sucht man.
Ich wollte gerade sagen, du kannst es in einem Wort sagen, du suchst eine Wahrheitsmaschine, oder?
Vielleicht, ja. Aber die sozusagen, die wird ja nur gefüttert mit den Daten, die man hat. Und ich suche quasi die Algorithmen. Ich wünsche mir einen Algorithmus oder Algorithmen, die in der Lage sind, aus Daten sozusagen die beste Antwort zu finden, die exakte Antwort. Ja.
Verstanden. Meine Prognose ist, auch dann werden uns die Maschinen das Denken nicht abnehmen. Und sie werden uns vor allen Dingen auch nicht abnehmen, wirklich komplizierte Sachverhalte so eloquent zu erklären, wie du das getan hast. Vielen Dank.
Dankeschön.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gäste hier im Raum auf der Machen in Leipzig, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns in eurer Podcast-App bewertet, wenn ihr uns vielleicht eine kleine Review hinterlasst oder wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen und Freunden teilt. Produziert wird der Sprint-Podcast von Max Zöllner. Vielen Dank dir, Max, auch dem Team von der Machen hier vor Ort in Leipzig. Ganz herzlichen Dank an euch für eure Organisation und technische Unterstützung. In 14 Tagen, da kommt dann wieder die nächste Folge und bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.